Einen wunderschönen guten Morgen. Ihr hört Insert Moin auf superlevel.de und heute Morgen habe ich einen Gast am Start und zwar den guten Julian. Grüß dich.
Hallo.
Hi, hi. Du warst noch gar nicht zu Gast, deswegen ist dir die Ehre zuteil, dich mal ganz kurz vorstellen zu dürfen.
Ja, okay. Also ja, wie gesagt, ich bin Julian und ich bin ein Teil von Frame 6. Das ist ein kleines Indie-Studio hier in Düsseldorf. Mhm. Und wir haben aktuell ein Spiel, das wir jetzt auch auf Kickstarter gebracht haben. Und das Spiel heißt Blee & Glob. Und ich denke mal, da werden wir vielleicht auch nachher noch zu kommen, ein bisschen zu erzählen. Mhm. Wir haben noch ein paar andere Sachen gemacht im Moment, unter anderem die Crisis Analog Edition mit Crytek zusammen. Dazu wird es bestimmt auch irgendwann mal später im Jahr noch was zu hören geben, hoffentlich. Mhm. Aber ja, da kommen wir einfach bestimmt noch irgendwann zu.
Jetzt muss ich mal ganz kurz einhaken. Crisis Analog Edition ist ein Brettspiel zu Crisis, oder?
Ganz genau, ganz genau. Das hat sich auch damals, weil wir sind kennengelernt, hat sich unser ganzes Team eigentlich dadurch, dass wir zusammen studiert haben an der MDH, der Media Design Hochschule hier in Düsseldorf. Mhm. Und die Analog Edition war halt, weil wir im ersten Semester damals Brettspiele entwickeln sollten, aufgrund von bestehenden Videospielen.
Ah.
Und, ja, genau. Crysis war dann eben ein Thema. Und ein Teil dieser großen Gruppe damals der Studierenden hat sich zusammengeschlossen und hat halt aufgrund von Crysis eben ein Spiel gemacht. Und das war die Analog Edition. Und cool. Das haben wir dann netterweise über unsere Dozentin, der Frau Breitlauch, pitchen dürfen an Crytek. Mhm. Und denen hat das so gut gefallen, dass sie das supportet haben.
Cool. Ja.
Und im Moment wartet es eigentlich nur noch darauf, produziert zu werden. So ein bisschen in den letzten Feinschliffen. Und dann geht's weiter.
Bin ich ja mal gespannt. Also kann man sich das so ähnlich vorstellen wie das Doom-Brettspiel?
Ich denke, es wird in die Richtung gehen, aber man macht halt, also ich glaube, Doom war eher, dass man Koop spielt, also gemeinsam durch diese Korridore läuft, diese Tiles, die man hat. Allerdings ist Crysis dann eher doch auf Versus ausgelegt. Also du hast Teams, die du bildest und du hast ein großes Brett, das auch von der Positionierung her immer gleich ist. Also du hast deine Hexfelder, wie auch im Crysis üblich, und über die bewegst du deine Figuren später und kannst dann halt über deine Karten und über dein Character Sheet, den du vor dir hast, kannst du dann mehr oder weniger eben in dem Spiel agieren. Und ja, ist ein bisschen schwieriger zu erzählen und zu erklären, wenn man es nicht selber vor sich liegen hat.
Da bin ich echt gespannt. Also der Experte hier ist mein Mitmoderator, der Manu, der spielt auch tatsächlich noch Brettspiele an. Den müsste ich dich mal weiterleiten, wenn das raus ist.
Ja, da kann er sich am besten sogar an den Basti wenden, weil der Basti ist noch mit am meisten an dem Projekt immer dran. Mhm. Der hat auch das Game Design zu dem Brettspiel mitgeschrieben. Da habe ich wenig Beteiligung gehabt. Mir ist mehr an Blee & Glob.
Genau, Blee & Glob, das ist auch genau das, worüber wir heute sprechen wollen. Und zwar habe ich letzten Donnerstag habe ich euch besucht in der Mediendesign-Hochschule. Da war der, lass mich nicht lügen, Tag der offenen Tür, wollte ich schon sagen. Die Nacht der Spiele war da. Also eigentlich eine sehr ähnliche Veranstaltung. Eigentlich war das war gleichzeitig ein Termin, wo Studenten ihre Arbeiten präsentieren konnten und wo es auch einige Vorträge zu sehen gab. Und das war offen für alle. Also da konnten auch Leute wie ich, die jetzt nicht an der Schule eingeschrieben sind, auch vorbeischauen und mal reinschnuppern und gucken, was die Studenten da so machen. Und so völlig nichts ahnt, bin ich durch diese Hallen gelaufen und habe euch dann getroffen, Frame 6. Also ich wusste, dass ihr dort seid, aber ich hatte keine Ahnung, dass ihr dort Spiele ausstellt und habe dort zum ersten Mal Splee und Glob gesehen und fand das direkt immer ziemlich cool.
Ja, hast du es nicht sogar gespielt?
Mhm. Und ja. Dann habe ich gedacht, so, warum hast du denn noch nie von diesem Spiel gehört? Denn ihr seid damit schon auf Kickstarter gegangen und das schon seit, ich glaube, 2 Wochen oder so, ne? Oder länger?
Ja, wir sind jetzt, wir haben als Zeit 34 Tage angegeben. Wir haben letzten Monat haben wir das Teil online gestellt und es ist jetzt sogar nur noch eine Woche. Mhm. Dann ist die Kampagne abgeschlossen. Ich glaube, am Samstag, kommenden Samstag, ist es dann zu Ende. 10 Uhr abends, ich sehe es gerade. Und ja, wir haben Im Moment ist es noch relativ wenig. Also wir hatten uns ein Ziel von 60.000 Pfund gesetzt, um dieses Spiel realisieren zu können. Hm. Jeder, der sich mit dem Spiel auch mal befasst, wird auch verstehen, warum wir so viel Finanzierungsmöglichkeiten brauchen. Man sagt immer, 50.000 ist so die normale Menge. Alles, was über 50.000 ist, ist so ein ambitious goal. Und alles, was darunter ist, ist halt so ein gestecktes Ziel. Und in dem Fall sind wir natürlich schon sehr ambitious mit dem Spiel. Soll ich ein bisschen dazu erzählen?
Also ich wollte gerade mal so reingrätschen, und zwar Tower Defense. Das ist ja. So, das ist genau das. Das ist das, was ich gespielt habe. Das war auch, ich würde sagen, Tower Defense, wie man das vielleicht von so Spielen wie Anomaly oder wie heißt das, Orcs Must Die kennt.
Ja, ich denke, Orcs Must Die trifft es vielleicht ganz gut aufgrund dessen, dass in unserem Spiel auch der Spieler idealerweise sogar zu zweit spielt. Und zwar gibt es zwei Charaktere in diesem Spiel, die man steuert, Splee und Glob. Das bekannte Tower-Defense-Prinzip hat halt, du hast eine Basis. In unserem Fall ist es der riesige Skilltree. Das ist ein Baum, der mitten im Level irgendwo steht. Und Splee und Glob sind beides Monster. Und deren Aufgabe ist es, diesen Baum zu verteidigen. Denn die Monster auf dieser Welt, in der das Ganze spielt, leben halt von der Energie, die diese Bäume ausstrahlen. Es gibt ganz viele von diesen Bäumen. Und die Bäume werden aber angegriffen von Robotern, die irgendwo aus dem Weltall plötzlich aufgetaucht sind und eine Invasionsflotte auf diesen Planeten gesetzt haben. Und Splee und Glob sind die einzigen Monster, die sich tatsächlich auf diesem Planeten richtig bewegen können. Mhm. Alle anderen Monster, die es gibt, sind sehr, ich sag mal, nicht so veranlagt für Bewegung. Und dementsprechend stehen die alle rum. Was natürlich auch ganz gut ist für einen Tower Defense, denn ein Tower Defense braucht Tower. Und da kommen halt eben die anderen Monster, die man als Spieler dann mit Splee und Glob, ich sag mal, bauen kann. Und zwar hat man halt verschiedene Wege, wie bei Tower Defense üblich, über die dann eben die Roboter nachher den Skilltree angreifen wollen. Mhm. Und der Spieler ist jetzt eben dazu in der Lage, entweder mit den Charakteren selber anzugreifen oder eben auch eben entsprechend Monster auf die verschiedenen Lanes zu setzen und die Roboter aufzuhalten.
Ich fand auch, dass das Spielprinzip auch sofort sehr eingängig war. Also ihr habt diese zwei verschiedenen Figuren. Ihr habt so einen Prototypen dort ausgestellt, wo man auch im Koop spielen konnte. Und ich habe als erstes, ich glaube, das ist Splee, oder? Das ist die Kleine mit der...
Genau, Splee ist der kleine Engineer. Die ist auch irgendwie... Also wenn du die beiden Charaktere unterscheiden würdest, wäre Splee der kleine Kerl oder die kleine Dame. Die eben sich wirklich um die Evolution und also die Entwicklung von den Towern und mehr um die Tower nachher eben auch sich kümmert. Mhm. Während hingegen der Glob einfach der Hau drauf ist, der auch richtig viel in der Richtung machen kann. Also was Angriff und Verteidigung betrifft.
Ich finde, ich hab so eine sehr schöne Mischung aus selbstständiger Kontrolle der eigenen Figur und diesen Strategieelementen gefunden. Das war das Erste, was mir sehr positiv aufgefallen ist. Deswegen fielen mir jetzt auch so Sachen wie Anomaly oder Orcs Must Die ein. Weil das Prinzip ist ja, es gibt ja Tower-Defense-Spiele, die sind so ganz theoretisch. Also wo du wirklich nur die Karte hast und du kannst dann dein Turn vorbereiten und dann siehst du im Prinzip nur zu. Und dann gibt es die Sorte Tower-Defense-Spiele, die meiner Meinung nach deutlich cooleren, wie sowas wie Sanctum oder so, wo du dann auch selber tatsächlich im Feld drin bist und mitwirken kannst. Also du kannst natürlich nicht alles auf einmal machen und alles alleine machen. Das ist mir bei eurem Spiel auch sofort in der ersten Runde aufgefallen, als es mich total überrannt hat.
Ja, klar, natürlich.
Also du musst halt schon natürlich deine Verteidigung aufbauen und du bist halt quasi so von der Schusskraft her sowas wie eine Unterstützung. Aber du hast ein viel größeres Mittendrin-Gefühl, dadurch, dass du natürlich deine eigene Figur steuerst und da drin mit im Schlachtfeld beteiligt bist.
Ja, definitiv. Also das ist natürlich auch eine Sache, an der wir viel gearbeitet haben. Also uns war wichtig, dass man zum einen zu zweit spielen kann, weil wir haben nicht viele Spiele, in denen das geht, die halt Tower Defense sind und so ein bisschen eben diese Action mit drin haben. Darum wollten wir eigentlich gerne Charaktere haben, die eben in dieser Welt auch agieren und mit denen sich der Spieler identifizieren kann. Und wir wollten zwei Charaktere haben, die sich auch voneinander unterscheiden, sodass man halt auch eben mal gerne die eine Strategie fahren möchte, indem man viel mehr mit der eigenen Figur in den Gefechten verwickelt ist oder dass man eben mit Splee zum Beispiel sagt, ich möchte lieber Tower bauen und mich selber zurückhalten. In der Demo, die du jetzt gespielt hast zum Beispiel, hat man mit beiden Charakteren nur 1 bis 2 Skills zur Verfügung und die Tower, die man bauen kann, kann man auch noch nicht weiterentwickeln. Das wird zum Beispiel später noch viel stärker eben im Fokus liegen. Und was auch wichtig ist zu bemerken, ist vielleicht, man kann die Demo im Moment auf Kickstarter downloaden. Es ist aber nur ein Level und das Spiel selber wird nachher eine riesengroße Kampagne, also was riesengroß, aber es wird eine Kampagne geben, die halt auch eben die Story ein bisschen erzählt und in der der Spieler auch mit all diesen Sachen umgehen lernt. Und weil es ist doch schon recht viel drin. Man kann viel, viel versuchen und dementsprechend musst du natürlich auch die Möglichkeit haben, das alles zu begreifen.
Du jetzt als Entwickler, würdest du sagen, dass es auch für Einsteiger geeignet ist oder ist es schon eher so ein Hardcore-Tower-Defense-Ding?
Boah, also unser Ziel war es, in jedem Fall kein Hardcore-Ding zu machen. Wir wollten, also klar, es ist irgendwie so ein typisches Easy-to-Learn, Hard-to-Master-Teil. Also wir wollten schon gerne, dass die Leute, die sich mit Tower Defense noch überhaupt nicht auskennen, in dem Spiel sich trotzdem zurechtfinden. Hm. Und wir haben in dem Level-Design auch ganz explizit darauf geachtet, dass man fast keinen Text hat. Also der Spieler lernt eigentlich dadurch, dass die Figuren sich entsprechend verhalten in den Leveln, dass die Cutscenes darauf reagieren, was der Spieler macht und man halt dann auch direkt sieht und weiß, was habe ich zu tun und wie komme ich in dieser Welt klar. Und das wird einem alles langsam beigebracht. Das heißt aber nicht, dass wenn man sich mit Tower Defense schon gut auskennt, deswegen gelangweilt ist. Mhm. Weil man hat immer wieder Vorteile, wenn man zum Beispiel schon in dem Spiel gut drin ist. Und dann kann man Punkte sammeln, damit kann man nachher mehr freischalten. Also gibt es für beide Seiten immer wieder was Positives in dem Spiel.
Okay, also dann kann also jemand wie ich, der noch nicht so viele Tower Defense spielt, ja, ich kenne echt nur Sanctum und die genannten Beispiele und da bin ich bin da nicht mal gut. Ja. Also irgendwann gibt's einen Punkt, wo ich dann einfach nicht weiterkomme und dann auf die Hilfe anderer angewiesen bin, weil ich finde, das ist schon so ein Genre für sich. Ich weiß nicht, wie seid ihr denn überhaupt drauf gekommen, ein Tower Defense zu machen, weil ich habe das Gefühl, dass jetzt auch in letzter Zeit sehr viele solcher Spiele rausgekommen sind.
Ja, also auch wieder so ein bisschen an die Studienzeit zurückgedacht. Wir haben als Abschlussprojekt unseres Studiums eigentlich ein ganz anderes Spiel entwickelt. Das hieß Linien und war ein Sidescroller und Plattformer. Aber Minion war halt vom Umfang her, von der Machbarkeit und unserem damaligen Status einfach noch viel zu weit entfernt. Das hätte noch viel zu lange gedauert. Und weil wir eben den Anspruch hatten, wir wollen uns selbstständig machen und wir wollen etwas entwickeln, dass wir auch möglichst bald rausbringen können, was vom Umfang her auch machbar ist in der Zeit, haben wir uns für ein anderes Spiel entschieden und haben dann natürlich gemeinsam überlegt, was gibt es, was uns interessiert? Haben wir noch irgendwelche Spielideen aus der Studienzeit, die uns total gefallen? Und wir haben tatsächlich ein Spiel gehabt, das so ein bisschen in die Richtung war. Es hieß Omnipresence damals und hatte überhaupt nichts mit Monstern zu tun, außer hauptsächlich Aliens, die so insektenartig waren. Und man selber auch einen Spieler als Spieler gesteuert hat. Das war aber nur top-down, es war 2D noch zu dem Zeitpunkt. Und aber das hat uns so ein bisschen inspiriert. Und wir haben gedacht, wie können wir dieses Genre mal so ein bisschen aufbrechen? Weil wenn du die Tower Defense heutzutage siehst, dann hast du halt, ich sag mal, die ähneln sich alle sehr. Und wir wollten auf jeden Fall allein schon vom grafischen Stil her was anderes machen. Und Monster gegen Roboter war halt etwas, was wir einerseits sehr, sehr, sehr mögen, also dieses etwas futuristische, metallische und andererseits dieses natürliche, biologische. Mhm. Und diese Gegensätze fanden wir eigentlich super schön und die wollten wir dann in Szene bringen.
Das hast du ein gutes Stichwort gerade gesagt, nämlich das Art Design, das fällt total auf. Ich finde, dass man kann schon vom Weiten erkennen, dass da ein etwas anderes Spiel zu sehen ist, weil die Farbpalette, die ist ja, also allein damit fängt es schon an, die ist relativ ungewöhnlich. Ich habe zum Beispiel Farben wie Violett und Türkis dort drin als Kernelemente. Ihr habt, du hast es gerade gesagt, sehr viele organische Elemente da drin und dann habe ich im Nachhinein, nachdem ich die Demo gespielt habe, so ein bisschen überlegt, wie viele Spiele es wohl in dieser Richtung gibt und da sind mir wirklich nur eine Handvoll eingefallen und das wirklich verteilt über ein Jahrzehnt. Also da sind mir so Spiele wie Evolve vielleicht eingefallen, die so ähnlich aussehen oder vielleicht, jetzt müsste ich schon überlegen.
Ja, also womit wir schon mal verglichen worden sind, ist, jetzt komme ich natürlich selber nicht mehr drauf. Das war dieses von Microsoft, das Spiel, in dem man ganz viele Kreaturen entwickeln kann. Und Spore. Also einige Leute, die das Spiel gespielt haben, dachten so ein bisschen vom Grafischen her so ein bisschen an Spore. Ich weiß nicht, ob das gerechtfertigt ist. Ich habe Spore leider selber nicht gespielt. Ich habe nur noch so grob ein bisschen im Kopf davon, wie es aussieht. Aber ja, es ist sehr bunt, farbenfroh. Das ist natürlich in der Story und in den Kampagnen, in der Kampagne nachher noch ein bisschen unterschiedlich von der Farbpalette. Also wir haben auch düstere Gegenden, wir haben Dschungel noch und Sümpfe. Im Moment hat man so Canyon, die man durchläuft. Mhm. Da kommt natürlich auch noch ein bisschen mehr dazu. Aber generell ist es schon sehr farbenfroh, das muss man sagen.
Es ist so vom Charakterdesign auch total abgedreht. Also zum Beispiel konnte ich dann, ich musste so lachen, als ich den ersten Tower in der Landschaft platziert habe. Das war so eine Art Tintenfisch.
Ja, der Squing.
Der Squing, der irgendwie aus dem Boden gewachsen ist und der dann natürlich, so, wie man sich das vorstellt, wie ein Tintenfisch, seine Geschosse in die Luft gefeuert hat. Und da war noch ein anderes Wesen dabei, das sah aus wie so ein Hund mit sehr langen Haaren.
Ah, du meinst den Wobbel?
Ja, genau.
Ja, ja, das sind halt, also schwierig zu erklären. Also ich glaub, wenn man überlegt, woher kommen die Ideen, muss man natürlich auch immer die Jessica hervorheben, die auch für den ganzen Artstil verantwortlich ist. Das ist unser 2D-Artist und die macht halt auch wirklich richtig viel in der Richtung und sie ist ein großer Freund von skurrilen Sachen und von Insekten und Ähnlichem und da kommt wahrscheinlich auch ein bisschen aus der Richtung. Gerade was den Wobble betrifft, haben wir uns zum Beispiel ein bisschen an unseren 3D-Artist, den Dominik, orientiert, weil der auch so eine schöne Matte hat und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie ist das in dieses Konzept, in dieses Design eingeflossen.
Ja. Witzig, ich habe mit ihm gesprochen, es stimmt.
Ja, siehst du. Und was du natürlich nicht weißt, ist zum Beispiel die Schildkröte, die man bauen kann, also Schildkröte in Anführungszeichen. Das ist, der heißt Willi. Und das kommt zum Beispiel von unserem Programmierer, der auch Willi hieß. Und irgendwie haben wir so gewisse Charakterzüge in den Kreaturen, die du dann wahrscheinlich auch bei uns Entwicklern wiederfinden wirst. Das heißt also, ich weiß nicht, vielleicht hat die Jessie sich einfach nur damals umgeguckt und gesagt, ja, der Julian, der sieht voll aus wie dieses Monster, dann muss ich doch mal so eins reinbringen. Ich weiß.
Aber das ist ja auch ein winziges Team, ne? Also jetzt, wo du das gerade ansprichst, das Team ist ja recht klein. Ich glaube, ihr seid vier im Kernteam, wenn ich mich
genau,
nicht irre.
Ganz genau. Das ist der Sebastian, der halt auch das Producing macht, das UI. Das ist eben die Jessica, die hauptverantwortlich für Texturierung und 2D-Grafiken ist. Der Dominik macht das 3D, also fast komplett. Und ich mache das Game Design, das Level Design und die Story. Und weil wir einen externen Programmierer haben, und zwar den Olli, ist der natürlich auch für solche Sachen komplett allein verantwortlich.
Ach, warte mal, das ist der Olli von, der doch ganz, Farm Your Life gemacht hat,
ganz
ne?
Genau, der Olli von Farm for Your Life, also von Hammer Labs, der damals mit uns, wir haben uns, glaube ich, auf einem, auch in der MDH damals getroffen, allerdings außerhalb des Studiums, also wir waren schon fertig und wir hatten immer so monthly Meetings, so Unity-Developer-Treffen und ja, da haben wir uns dann auch getroffen und wir brauchten zu dem Zeitpunkt einen Programmierer, weil unser damaliger leider aufhören musste zu dem Zeitpunkt und der Olli hatte ein bisschen Zeit und wir kamen ins Gespräch und es war super sympathisch und ja, da sind wir dann auch dabei verblieben, dass wir dieses Spiel gemeinsam entwickeln.
Das ist echt cool. Ja, wie klein diese Entwicklerkreise dann im Prinzip auch sind, ne? Also, habt ihr euch auf einem Treffen von Andreas getroffen? Andreas Held, oder?
Nee, ich glaube, der Andreas, also das ist natürlich auch ein super Punkt, dieses monatliche Entwicklertreffen, das Set NRW.
Ach, das, ja.
Das ist gar nicht monatlich. Das Set NRW ist eben nicht monatlich. Das ist ja nur ein paar Mal im Jahr.
Ja.
Da haben wir uns auch irgendwann nochmal ausgetauscht, aber tatsächlich das erste Mal war eben auf so einem Unity-Meetup, Unity-Treffen.
Ah, okay.
Der Olli hat sogar einen Vortrag damals gehalten über, ich glaube, es war damals, er macht ja gerade ein neues Spiel, Sky Arena. Mhm. Was heißt neu, aber Sky Arena ist halt aktuell bei ihm noch in der Pipeline, da gibt es auch eine spielbare Beta und darüber hat er halt einen Vortrag gehalten. Und das fanden wir sehr überzeugend.
Das ist echt cool. Ja, wie interessant das ist, wie sich das alles so verwebt. Ne? Ich komm ja. Jetzt da so, also ich, im Prinzip schnuppere ich so seit einem Jahr in die NRW-Entwicklerszene so rein. Und das ist schon echt geil, wie das vernetzt ist mittlerweile. Und dass es da immer regelmäßige Treffen gibt, dass man jetzt auch nicht nur in der Mediendesign-Hochschule, sondern halt auch tatsächlich mal so außerhalb so kleine Treffen irgendwie stattfindet. Und dass man, irgendwann fängt man an, die Leute so zu kennen. Also es gibt dann so bestimmte Personen, um die halt diese Veranstaltung organisieren, wie jetzt zum Beispiel Andreas oder die man halt irgendwie oder die schon etwas länger dabei sind, wie zum Beispiel der Tassilo. Und so kommt man dann halt aufeinander zu. Das ist eigentlich eine echt schöne schon eine Gemeinschaft, stelle ich fest.
Auf jeden Fall. Also ich finde auch, die Gemeinschaft ist auch sehr offen. Also man kann sich auch alles erzählen, ohne dass jetzt man Angst haben muss, oh nein, der klaut mir jetzt meine Idee. Also irgendwie, ich habe immer das Gefühl, ich kann den Leuten sehr offen gegenüber alles erzählen, was ich an Ideen habe und Vorstellungen. Und es gibt immer sehr konstruktives Feedback, was ich auch klasse finde. Und generell, wenn man so auf mal so ein ZNRW gewesen ist, dann merkt man auch einfach, dass die Gemeinschaft doch recht klein ist. Also es ist jetzt nicht so, als hätte man überhaupt keinen Überblick, sondern irgendwann, so nach dem dritten oder vierten Treffen, kennt jetzt schon fast jeder jeden. Also, weil es halt so schön, noch so eine schöne kleine Gemeinschaft ist.
Das ist echt cool. Das ist, ich glaube auch, dass man sich da ganz wohl fühlt, oder?
Ja, definitiv. Also ich sag mal, es war für uns auch richtig schwer damals, ob wir jetzt den Schritt in die Selbstständigkeit direkt nach einem auch sehr teuren Studium wagen wollen. Aber wir haben dann halt auch recht viel Kontakte noch in der Branche gehabt, wo wir dann auch doch recht viel Feedback bekommen haben. Und wir haben uns dann letztendlich auch mit aufgrund des Feedbacks entschieden zu sagen, ja, mit den Ideen, die wir haben, wollen wir uns selbstständig machen und das wollen wir durchziehen.
Ist denn, also habt ihr jetzt wirklich schon was richtig Beeindruckendes auf die Beine gestellt? Also ich habe jetzt natürlich nur den Prototyp gesehen, aber ich finde, das ist ein gut durchdachtes Konzept und so und finde das ziemlich cool. Frage mich aber auch gleichzeitig, ob das so ein Regelfall ist für Studenten, die in den Beruf gehen, oder habt ihr da einfach auch vielleicht ein bisschen Schwein gehabt?
Boah, das ist schwierig. Also ich meine, wir sind ja jetzt auch schon in unserem zweiten Jahr Unternehmen. Und man muss schon sagen, also wir hatten das erste Jahr war richtig hart. Wow. Wir mussten echt gucken, wir sind halt eben nicht nur mit einem Spiel in der Entwicklung, sondern wir mussten uns überlegen, wie wollen wir das als Selbstständige angehen. Mhm. Und von vornherein haben wir gesagt, wenn wir selbstständig sein wollen, dann müssen wir liquide sein. Und Banken und Ähnliches war einfach nicht möglich. Also die haben kein Verständnis für Games und für ein Projekt,
ja, Projektumfang, klar, ja.
Und die Finanzierung, die dahinter steckt. Und dementsprechend mussten wir uns einen zweiten Zweig aufbauen. Und das war dann Dienstleister. Und wir hatten halt schon ein paar Kontakte, dadurch, dass wir auch schon ein bisschen da in der Richtung Praktikum gemacht haben und gearbeitet haben. Und konnten dann als Dienstleister eben noch nebenbei uns mehr oder weniger unser täglich Brot verdienen. Und das Spieldesign, also die Games, die wir dann wirklich in der Zeit entwickeln wollten, wie jetzt zum Beispiel Spiel & Glob, die waren dann mehr oder weniger in der Restzeit dann davor.
Ja. Also ich merke, also deswegen frage ich so neugierig jeder, aber ich habe das Gefühl, dass auch sehr viele Leute sehr ähnliche Erfahrungen machen, habe ich so festgestellt.
Ja.
Also ich bin da der totale Quereinsteiger und habe ja mit Programmierung selber nichts zu tun. Aber ich durch die Gespräche, die ich mit Programmierern jetzt bisher hatte und die halt auch wirklich ihr eigenes Unternehmen führen, wie zum Beispiel auch Andreas oder so, das ist halt sehr ähnlich. Man muss dann irgendwie, man hat natürlich seine eigenen Projekte und da auch eine riesige konkrete Vorstellung von seinem eigenen Baby und wie das aussehen soll. Aber um das erstmal zu realisieren, braucht man natürlich erst einmal die Möglichkeiten und die muss man sich tatsächlich erarbeiten.
Ja, ganz, ganz klar. Also wie gesagt, also was ganz wichtig ist, ist eben Kontakt zu allen möglichen Leuten aufzubauen, dass man halt auch wirklich viel Feedback für seine Projekte und Ideen einholen kann, weil das ist essentiell. Das heißt aber nicht nur, weil viele Leute sagen, dass es keine gute Idee ist, dass es tatsächlich keine gute Idee ist. man darf sich auch nicht abschrecken lassen. Also wir haben auch von ganz vielen Seiten damals gehört, ja, aber glaubt ihr denn, dass es funktioniert? Und oder ja, aber es ist schon sehr riskant. Also man hat dann immer diesen Unterton mitschwingen lassen von wegen, ja, wir glauben aber nicht, dass das funktioniert. Mhm. Aber man muss halt selber, man muss sich richtig, richtig sicher sein, dass man das machen will. Und wir hatten auch ein bisschen Glück vielleicht. Wir waren uns sehr sicher, dass wir das machen wollen und wir haben sehr viel auch in Bürokratiearbeit gesteckt. Wir hatten dann zum Beispiel das Glück, dass wir beim AV Gründerzentrum als Stipendiaten angenommen worden sind. Das ist hier in NRW eine Unterstützung für Selbstständige, die in den Medien unterwegs sind. Und die kriegen dann zum Beispiel ein wöchentliches Seminar. Das war damals bei uns jeden Donnerstag in allerhand Bürokratie. Also wenn es um Versicherungen geht für Firmen, wenn es darum geht, wie stelle ich Mitarbeiter ein und wie behandle ich. Aber auch wenn es darum geht, was gibt es so gerade neu in der Branche, dann war das AV Gründerzentrum richtig gut in der Unterstützung. Dann gab es noch einen kleinen Beitrag an Finanzierung, damit konnten wir unsere Rechner bezahlen. Und wir waren da auch nur einer von 12 Stipendiaten, die halt angenommen worden sind. Und das gibt es jedes Jahr. Boah. Und da hatten wir Glück. Und Spli und Glob zum Beispiel haben wir eingereicht bei der Film- und Medienstiftung NRW für die Prototypenförderung. Und ich glaube, das war mit so eins der größten Projekte, was sie bis jetzt gefördert haben.
Ach, warte mal, Film- und Medienstiftung, da klingelt's, glaube ich. Da habe ich... Da wurde Anfang des Jahres ein Kurzfilmdrehbuch von mir durchgewunken.
Ja, das kann sein. Also,
ich glaube, die sind das, ne?
Ja. Genau, das kann sehr gut sein. Also die Film- und Medienstiftung NRW ist, macht halt nicht nur, also die sind, wie gesagt, filmorientiert sehr stark. Also es gibt sehr viel, wenn es im Bereich Film gibt. Gerade bei Dokus und sowas sind die immer sehr offen. Aber eben, die haben jetzt auch für die Prototypenförderung ist es halt, dreht es sich in erster Linie auch um Games. Und dahingehend wollen die natürlich auch sich ein bisschen weiter öffnen, was ich sehr gut finde, weil halt solche Finanzierungen eben für gerade für Startups super wichtig sind.
Jo, ich bin auch gerade hier live recherchiert auf der Webseite und sehe auch tatsächlich, dass sie eine große Bandbreite haben. Ich bin da so, also ich weiß das jetzt nur indirekt, weil eine Kommilitonin hat ihren Abschlussfilm jetzt gemacht und die hat ein Drehbuch von mir genommen und die hatten den Film aber natürlich eingereicht und dann auch das Konzept dazu geschrieben und so.
Ja.
Aber da kam mir das jetzt deshalb bekannt vor. Und die sagte aber auch, als sie dann da war, ist ihr aufgefallen, dass da ziemlich viel noch drumherum ist und man auch sehr viel anderes Zeug noch anmelden kann. Das ist ja schon ziemlich geil eigentlich, ne? Also
ja.
Diese Förderung, auch ungewöhnlich. Also es war nämlich vor einigen Jahren ja unheimlich schwierig, überhaupt irgendwas mit Games in Deutschland zu etablieren.
Ja, definitiv. Also wenn du da nicht schon irgendwie den Fuß in der Türe hattest, konntest du es schon fast vergessen, sag ich mal. Aber wie gesagt, also die Branche öffnet sich ein bisschen, beziehungsweise die, wie sagt man, der Staat, die Verwaltungsapparate öffnen sich so ein bisschen und es gibt halt langsam so mehr und mehr Unterstützung für Games. Es ist ja immer noch so ein bisschen die Diskussion, ob Spiele Kultur sind und unter diesem Aspekt fallen. Ich glaube, das würde auch nochmal ganz viel ändern, wenn das jetzt so eine richtige Anerkennung hat. Wir haben die Wettbewerbe beziehungsweise die Awards, die hier sind, den Computerspielpreis zum Beispiel. Also da kommt auf jeden Fall auch immer mehr mit und mit. Und ich hoffe halt einfach, dass es sich demnächst auch wirklich groß etabliert, weil wir haben hier einige Branchen, einige Firmen, aber es ist auch noch sehr viel frei. Also da muss auf jeden Fall noch was passieren.
Da bin ich mal gespannt. Ich hoffe auch, dass es besser wird. Dann gibt es mehr Jobs für mich.
Ja, zum Beispiel.
aber lass uns nochmal zurück auf Spiel und Glob, die Kickstarter-Kampagne. Die läuft, also während der Aufnahme sind es jetzt noch 6 Tage und wenn der Cast kommt, wahrscheinlich dann ein bisschen weniger. Und
ja.
Da können wir ja ganz ehrlich sein, wahrscheinlich werdet ihr dieses hohe Ziel nicht erreichen, oder?
Ja, das kann sein. Das kann sehr gut sein. Ich möchte jetzt natürlich hier nicht negativ über das Projekt sprechen.
Nee.
Was wir gemerkt haben, ist einfach, der Zeitpunkt war relativ ungünstig. Sowas muss man im Vorhinein eigentlich immer abchecken. Wir haben zum Beispiel eigentlich gedacht, wir würden es vor der E3 rausbringen. Dann ist uns erst aufgefallen, verdammt, die E3 wird da richtig viel an, gerade eben, wenn es um Presse geht, abziehen. Und dann war es natürlich schwierig. Wir haben richtig Glück, dass wir das Projekt nicht alleine stemmen mussten. Gerade auf Kickstarter kommst du ja nur, wenn du einen amerikanischen, jetzt seit einigen Jahren einen britischen oder eben jetzt seit letztem Jahr oder Anfang diesen Jahres niederländischen Sitz hast als Firma. Und da hatten wir eben die Application Systems Heidelberg beziehungsweise Application Systems London, die uns als also auch sehr, sehr tatkräftig da unterstützen, sowohl im Marketing als auch eben bei der Durchführung auf Kickstarter. Und das hilft uns natürlich ungemein jetzt. Und das nichtsdestotrotz hilft es natürlich im Moment nicht. Also ich glaube, es ist einfach viel Ferien. Es ist die E3, die noch viel nachwirkt an Presse. Und Kickstarter ist natürlich auch so ein bisschen ermüdet in der letzten Zeit, weil sehr viele Projekte nicht richtig finalisiert worden sind, wo viel Geld geflossen ist und auf einiges wird noch gewartet. Und das ist natürlich schlechte Kritik. Und ich kann mir vorstellen, dass da viel Presse dann eben sich auch überlegt, schreiben wir jetzt über so ein Projekt, wenn das dann nachher wieder in die Hose geht.
Ja, genau, das wollte ich gerade sagen, weil ich habe es ja selber kaum mitgekriegt. Also zu der Zeit, als die E3 war, habe ich die Schotten dicht gemacht, weil ich meine Bachelorarbeit gemacht habe und habe so null mitgekriegt. Also wirklich fast gar keine Informationen gehabt und habe deshalb auch gar nicht mitgekriegt, dass ihr zum Beispiel dieses Spiel auf Kickstarter gestellt habt. Sonst wäre ich viel, viel eher zu euch gekommen und hätte jetzt mit dir diesen Cast aufgenommen.
Ja.
Und das Ding ist, ich habe das Gefühl, dass es halt so überhaupt nicht präsent war irgendwie in der Presse, weil Das sieht ja, also es gibt, ich meine, sind wir ehrlich, es gibt Kickstarter-Projekte, die sehen irgendwie total dahingestudert aus und haben, machen so keinen Bock auf das Spiel. Aber ihr habt so eine gut präsentierte Kickstarter-Seite, das ist mich schon wunder, dass da niemand was sagt. Weil ihr habt Grafiken darauf gestellt, ihr habt das gut strukturiert, also so wie eine Kickstarter-Seite nun mal aussehen sollte. Und auch, auch vor allen Dingen ein kurzes Video gemacht und nicht 20 Minuten lang über euer Spiel geschwafelt.
Ja, ohne das Spiel jemals zu zeigen.
Ja, aber, aber ihr habt eine Demo zum Beispiel. Man kann eine Demo runterladen und die dann auch für mehrere Systeme. Ich sehe hier Windows und Mac und Linux und im Prinzip habt ihr damit ja alles richtig gemacht. Und trotzdem ist das immer noch ein Stück davon oder ein großes Stück davon entfernt, tatsächlich das Goal zu erreichen. Das finde ich total schade.
Das ist auch sehr schade. Also ich sag mal, wir haben jetzt 18 Comments und alle finden es total traurig, weil die sagen, es ist ein super geiles Spiel und wir können nicht verstehen, woran es mangelt. Wenn du mal auf Steam gehen würdest und dir das da anschaust, wir haben es. Das ist wieder auch so verwunderlich. Wir waren auf Steam direkt zum selben Zeitpunkt, als wir auch die Kickstarter-Kampagne gelauncht haben und sind auf Greenlight gegangen. Mhm. Greenlight ist dir bekannt, ne?
Ja, klar. Ja, genau. Das, ich denke, die meisten Hörer kennen das auch. Also Prinzip, das Programm, wo du Spiele schon während der Entwicklungsphase online stellen kannst und
beziehungsweise halt dein Projekt mehr oder weniger der Öffentlichkeit zeigst. Mhm. Und sagst, hier, das entwickeln wir. Und die Leute auf Steam können dann natürlich sagen, hey, das gefällt mir oder nicht. Und wenn es genug Leute erreicht, denen es gefällt, dann wird dieses Spiel eben auch nachher auf Steam gepublished werden. Das heißt, dann können wir es erst auf Steam auch verkaufen. Und wir hatten ein riesen Angebot an Leuten, die sich da eben dieses Spiel angeschaut haben. Tatsächlich so hoch, dass wir es in 2 Tagen schon geschafft haben, ein Steam Greenlight zu bekommen. Das ist... Also soweit ich weiß, hat es noch keiner vorher geschafft in 2 Tagen.
Krass.
Ja, und das war halt, also auch, dass die Comments und so sind alle fast durchweg positiv. Ich weiß nicht, woran es liegt, dass dann von den vielen Leuten irgendwie trotzdem so wenig dann nachher auf Kickstarter gelandet sind. Mhm. Ich glaube, es war vielleicht hat man irgendwie die Sachen fehlplatziert, dass einem nicht direkt aufgefallen ist. Oder die Leute sehen das Projekt und denken sich, wow, das ist aber schon weit. Und sehen vielleicht gar nicht, dass wir diesen Bedarf wirklich haben, sondern glauben vielleicht, okay, das wird trotzdem gemacht. Also das hat doch so gute Chancen, da wird sich ein Publisher drum reißen. Ich weiß es nicht. Ich kann es dir nicht sagen.
Schwierig, schwierig. Aber jetzt, wie sehen denn eure Pläne danach aus? Also was wollt ihr machen, wenn die Kickstarter-Geschichte jetzt abgelaufen ist?
Wir müssen sehen. Wir müssen sehen. Also ich kann es nicht sagen. Es gibt Plan B und C, definitiv. Wir wollen dieses Spiel wirklich gerne umsetzen. Wir haben schon überlegt, dadurch, dass wir bei Steam Greenlight das Ganze geschafft haben, man kann überlegen, vielleicht zieht man den Projektplan, also den Plan, den wir im Moment haben mit dem Spiel, ein bisschen um und strukturiert es so weit, dass wir zum Beispiel in Early Access gehen können und das Spiel damit halt auch schon vorher präsentieren können und damit vielleicht eben die gewünschte Finanzierung schaffen. Oder dass man sagt, ich weiß nicht, Ich kann es dir nicht genau sagen, oder wir gehen erstmal trotzdem weiter in die Dienstleistung und das Spiel verzögert sich damit. Was man auch überlegen kann, ist, viele Leute haben zum Beispiel Probleme gehabt, gerade hier aus Deutschland, für das Spiel zu backen, weil es nur Kreditkarten annimmt. Und also Kickstarter geht nur über Kreditkarte und das hat vielen Leuten eine Barriere gesetzt. Und ab Herbst ändert sich das allerdings, oder hoffe ich zumindest, denn ab Herbst kommt Kickstarter auch nach Deutschland. Und da wäre natürlich auch ein Ansatz zu sagen, vielleicht macht man das im Herbst. Wir sind im Moment noch sehr unschlüssig, was das betrifft. Also ich denke mal, bleib wachsam, in ein paar Tagen wird sich da bestimmt was ergeben. Ansonsten, ich hoffe, wir schaffen es soweit, dass wir dann auch auf der Gamescom sind. Dann werden wir vielleicht da auch noch was zeigen. Aber davon ist jetzt noch nichts im Stein gemeißelt.
Okay, aber da gibt es ja auch irgendwie Indie-Stände und so, ne? Letztes Jahr gab es zumindest den Indie...
die Indie-Arena.
Indie-Arena, genau.
Genau. Also, ja, da ist der Olli auch mitverantwortlich für, was natürlich auch sehr schön ist. Da kriegt man natürlich auch immer live mit, was so passiert. Was aber dieses Jahr auch cool ist, was dazu kommt, ist der Indie-Megabooth. Also sprich, die ganzen Leute, die auf der PAX in Amerika sind, also... Ich sag mal so ziemlich dasselbe wie die Gamescom hier in Deutschland, ist die PAX in Seattle in Amerika. Und da sind halt viele Entwickler auch aus der amerikanischen Gegend, die jetzt über diesen Indie-Mega-Booth, der in Seattle immer ist, jetzt nach uns rüberkommen. Ein paar von den deutschen Entwicklern haben da auch einen Platz gefunden. Und wir mit der Indie-Arena ist es halt eben so genau dieses Konzept auch. was dann eben als Stand in der Nähe auch dann da ist. Das ist, glaube ich, eine ganz coole Sache, dass sich die Indies dann auch mal international alle so ein bisschen verflechten.
Geil. Ja, da bin ich mal echt super gespannt. Ja. Mhm. Also ich drücke euch da auf jeden Fall die Daumen mit Spiel und Glob, weil ich finde es halt unheimlich schade, dass es bisher so wenig Beachtung gefunden hat.
Ja, definitiv.
Aber ihr müsst auf jeden Fall dranbleiben. Ich glaube, das lohnt sich auf jeden Fall.
Ja, also ich denke, wir werden das auch tun. Ich finde das Projekt super schön. Ich würde es liebend gerne weiterführen. Also wir haben da auch schon so viel Herzblut reingesteckt und wir freuen uns eigentlich auch so sehr positive Feedback, was wir fast immer kriegen. Und wir finden es so schade, dass es halt finanziell einfach aber nicht noch nicht da ist. Ne, so ein Like ist mal schnell gesetzt, aber dann eben 8 Pfund für ein Spiel ist gut, es sind 8 Pfund. Andere Leute geben $5 für einen Kartoffelsalat auf Kickstarter.
Ich
muss da kurz drauf ansprechen. Das ist einfach unglaublich.
Das ist unfassbar, oder?
Ja.
Das ist gut, dass du es ansprichst, weil ich habe es dann nämlich auch nicht mitgekriegt. Irgendwann mache ich irgendwie die Arbeit abgegeben. Die Drehbücher, die ich schreiben musste, total runtergefahren, alles so Entspannung, so erstmal die Infos reingeholt zur E3 und alles und ne, und dann lese ich Kickstarter Salat und denk, ja, das ist doch ein Witz. Also es ist bestimmt wieder so ein Ding irgendwie von Dorkly oder so. Und dann habe ich draufgeklickt und gesehen, dass es tatsächlich auf der offiziellen Kickstarter-Seite einen Kartoffelsalat gibt, da fehlen mir die Worte.
Ja. Und das Krasse ist halt, dass ich weiß nicht, wie viele es gerade sind, ich müsste nachschauen, aber das hat so einen krassen, also ich meine, die sind, glaube ich, bei $50.000 gewesen, als ich geguckt habe. Und das geht ja schon knapp in die Richtung von unserem Goal, also traurig, dass dann so viele Leute in das investieren, anstatt in so ein Projekt, was wirklich nötig hätte. Nötig hätte, aber, ne?
Ja, also das ist, für die Leute, die das jetzt nicht mitgekriegt haben, so wie ich, da hat jemand eine Kickstarter-Kampagne eingestellt und gesagt, I'm making potato salad. Punkt. Und dann steht da drunter, was für einen Kartoffelsalat er macht und so und hat ein Bild zu einem Kartoffelsalat gemacht und es sollte natürlich ein Scherz sein und niemand, also nicht mal der Entwickler selber, ich glaube Zach Danger Brown steht hier, ich weiß nicht, ob das wahrscheinlich irgendwie, der wirklich Zach Brown heißt, keine Ahnung, aber der hat sich gedacht, das ist bestimmt, erlaubt mir hier einen Scherz und vielleicht klicken da irgendwie 10 Leute oder so drauf. Aber das hat so die Runde im Internet gemacht, dass es mittlerweile 6.277 Bäcker dabei sind, die haben insgesamt 61.139 Dollar draufgeworfen und die ganze Kampagne läuft noch 12 Tage.
Ja.
Was zum Teufel ist da los? Das ist richtig übel.
Ja.
Und der muss nichts machen außer einen Salat. Und er muss natürlich dokumentieren, dass er diesen Salat macht. Das hat er versprochen.
Ja, wobei, also der Punkt ist, ab $3 kriegen die Leute ein Bissen vom Potato Salad.
Oh.
Also ich glaube, er hat jetzt schon mehrere Sachen geändert. Das ist halt auch das Schwierige, was ich so ein bisschen sehe. Also er hat jetzt natürlich, dass halt auch viele Leute früher immer Probleme bei Kickstarter sehen, du hast eine Verbindlichkeit, die du eingehst. Ne? Mhm. Und wenn du jetzt diese ganzen, ich glaube, es sind 1135 Leute, die ein bisschen vom Salat haben wollen. Also die allein schon diese $3 gegeben haben dafür. Mhm. Und ich glaube, alles, was da drüber liegt, kriegt das auch. Es ist, ich sehe das, ich wundere mich, dass Kickstarter es nicht runtergenommen hat. Ich glaube, es gibt ein paar Punkte, die halt gegen die Kickstarter-Regularien stoßen. Aber da bin ich mir auch nicht ganz sicher.
Da kenne ich mich auch leider gar nicht aus. Aber ich finde es verrückt. Ich finde es verrückt, dass es so einen viralen großen Effekt hat, dass die Leute da auch, also ich meine, dass die Leute es anklicken, ist ja eine Sache, dass man dann drüber lacht und sagt, haha, ich meine, sowas hat es bei eBay ja auch schon gegeben, dass jemand sein Sandwich angeboten hat oder, keine Ahnung, hat irgendwie seinen Toaster reingeworfen, der so aussieht wie Jesus oder so.
Ja, genau.
Aber weißt du, dass man, aber dann noch zusätzlich Geld drauf zu geben, beziehungsweise zu bieten, ist ja der eigentliche Clou.
Ja.
Es zu liken ist eine Sache, es aber mit Geld zu unterstützen, ist eine andere. Und ich weiß nicht, wie ist das bei Kickstarter, wenn man da einmal irgendwie einen Pledge abgegeben hat? Kann man das noch ändern?
Also Kickstarter ist so mit die größte Plattform, was das betrifft. Und du hast die Möglichkeit, erstmal natürlich selber zu sagen, wie lange läuft. Du bist daran gebunden, welches Land du bist, wenn es um den Betrag geht. Also in Pfund, in Euro oder in Dollar. Und was du dann machen kannst als Backer ist, wenn du ein Projekt siehst und das gefällt dir, kannst du dafür Geld geben. Den Pledge kannst du jederzeit erhöhen oder Wichtig ist aber auch, sobald das Projekt finanziert ist, wird erst deine Kreditkarte belastet. Das heißt, du kannst, keine Ahnung, $1,000 geben für dieses Projekt. Aber nachdem das Projekt dann abgelaufen ist, entscheidet sich, ist das Projekt erfolgreich gefundet, dann wird dir das Geld auch abgebucht. Andernfalls wird deine Kreditkarte nicht belastet. Das heißt, gibt natürlich auch viele Leute, die dann einfach $4,000 geben. Ich glaube, das ist der Höchstbetrag. Und dann wird das Projekt eh scheitern und dann ist es egal.
Ne? Ja, aber gut. Also da wird es ja wahrscheinlich auch eine bestimmte Zeit geben, wo sie es dann nicht mehr zurückziehen können. Wir werden ja sehen, in 12 Tagen läuft das aus.
Ja.
Ich finde es verrückt. Also als Scherz ist das natürlich eine Sache. Aber auf der anderen Seite denke ich, ist es halt einfach schade, wenn dann so Projekte wie Spiel und Glob, also wie euer Projekt, dann einfach überhaupt gar keine Beachtung finden. Aber die Leute klicken auf einen verfickten Salat.
Ja,
das ist super, super ärgerlich. Und ich meine, das betrifft natürlich auch etliche andere Projekte, die jetzt also auf, also nicht nur Spielprojekte, sehr viele, es gibt ja etliche sehr schöne Spielprojekte auf Kickstarter, sondern es gibt ja auch andere coole Sachen.
Definitiv.
Kickstarter ist ja voller geilem Zeug irgendwie. Sicherlich auch ein bisschen Quatsch dabei, aber ich sehe schon auf der Hauptseite 300 interessantere Sachen als dieser scheiß Salat. Das regt mich voll auf.
Ja. Definitiv. Also es ist auch sehr, sehr traurig, wenn man dann halt als Entwickler gerade zu diesem Zeitpunkt was drauf hat und sieht, dass ein Projekt, was also sichtlich nicht wirklich ernst gemeint ist, solch eine Beachtung bekommt. Und ja, es ist schon schade. Also ja.
Ja, auch so, ich sehe hier zum Beispiel Programmierer, die ganz lustige, ganz sinnvolle Gadgets zum Beispiel bauen wollen. Ich sehe Filmprojekte, ich sehe Musikkünstler, die versuchen, ihr Album zu finanzieren. Und die haben einen Bruchteil von dem, was die, also als Goal, was der Salat jetzt eingebracht hat irgendwie. Ja. Die sind irgendwie bei vielleicht mal 5.000, 10.000, also wirklich im Verhältnis wenig.
Ja.
Und das ist absolut absurd.
Definitiv. Naja, okay. Ich will mich da auch nicht so viel drüber aufregen, das ist okay.
Nee, es
ist,
lohnt sich vielleicht einfach auch nicht, aber nur mal so als Relation, das ist vielleicht ganz gut, dass wir das mal angesprochen haben. Definitiv. Ich wünsche euch ganz viel Erfolg bei dem Projekt. Ich finde es, ich habe es halt wie gesagt angespielt. Ich fand es total cool. Denke, wenn mich schon der Prototyp so ein bisschen angefixt hat, bin ich auf jeden Fall gespannt auf das volle Produkt und ich hoffe, dass ihr da euren Weg auf jeden Fall findet.
Ja, danke schön. Also wie gesagt, das Projekt gibt es zum Downloaden auf Spiel und Glob, auf dem Kickstarter-Projekt. Wir werden das, denke ich, auch noch weiterhin dann verfügbar haben. Also, dass Leute, wenn die Interesse haben, sich die Demo downloaden können. Das Spiel kann schon Koop gespielt werden über Internetverbindung. Es gibt ein Tutorial, also man kann auf jeden Fall das Spiel kennenlernen. Und es gibt viel, viel Hintergrundinformationen auf der Homepage. Ich denke, dass jetzt in den nächsten Tagen sollte man auf jeden Fall auch nochmal auf Kickstarter bleiben und schauen. Denn wir haben noch ein paar Update-Videos, die wir zeigen werden, wo noch ein bisschen über das Spiel erzählt wird und ein bisschen mehr Verständnis in die ganze Welt reingebracht wird. Ja, das wird noch sehr interessant. Selbst wenn es nicht geschafft wird, ihr habt auf jeden Fall alle was Schönes davon mitnehmen können.
Genau. Und wenn's tatsächlich mega erfolgreich läuft, dann kommt das ja auch nicht nur für die Computerplattform, sondern ihr habt ja als Scratch Goals auch die Konsolen angegeben, die aktuellen. Also auf der Wii U zum Beispiel stelle ich es mir schon ganz geil vor.
Ja, also ich sehe zum Beispiel auch, also die Comments auf Kickstarter, ich glaube 9/10 sagen bitte auf Wii U. Weil es ist einfach, ich denke auch, also als ich mit dem Team besprochen habe, was wollen wir zuerst machen, da haben wir uns alle auch überlegt, nehmen wir nicht Wii U tatsächlich als eins der ersten, weil Wii U ist eine wunderschöne Plattform. Ich sehe da auf jeden Fall auch viel Potenzial. Es läuft jetzt auf jeden Fall an, im Gegensatz zu den letzten Jahren. Und ich denke auch, dass das Gamepad einfach auch eine coole Erweiterung für das Spiel ist. Da kann man sehr viel mit experimentieren. Das finde ich zum Beispiel super schön. Ja, da bin ich einfach mal gespannt. Und deswegen würde ich das super gerne umsetzen.
Ich hoffe, es kommt dazu. Wäre cool.
Also ich sag mal, wir haben sowohl bei, was ich sagen kann, ist auf jeden Fall, wir dürften für Nintendo entwickeln als Third-Party-Developer. Also das heißt, da sind uns keine Barrieren gesetzt. Das ist natürlich eine finanzielle Sache, die man da auch einfach beachten muss.
Ja, also die Zulassung habt ihr im Prinzip schon, aber ihr braucht natürlich dann die Ressourcen und das Geld, um das umzusetzen. Also die Steuerung muss halt angepasst werden und so.
Genau, die Steuerung. Wir wollen natürlich auch, dass das Spiel ein bisschen sich schon auch anders anfühlt, wenn man es auf der Wii U spielt. Also natürlich immer noch denselben Flair, und aber man hat halt dieses Gamepad und das soll man auch nutzen können.
Mhm. Also cool. Da. Julian, vielen Dank.
Ja, Michael, gern geschehen. Danke auch. Vielen Dank.
Vielen Dank. Viele Grüße an das Team.
Ja, mache ich.
Kleiner Side Note, ich habe die Jessica tatsächlich im Interview gehabt letztes Jahr für einen Pixelmacher-Beitrag. Das verlinke ich auch noch mal im Blog. Und den Olli auch, ist mir jetzt gerade wieder eingefallen.
Ja.
Sogar zu einem Helmer Labs Porträt, wenn ich mich nicht irre. Und das verlinke ich dann auch noch mal zusammen mit euren Links.
Ja, da kommt alles zusammen.
Da kommt alles zusammen, ne? Wie klein die Entwicklerwelt doch ist.
Ja, definitiv. Also es ist auch schön. Interessant. Es ist ja also nicht mal nur deutschlandweit, also auch international ist sie gar nicht so groß, wie man das vielleicht meinen mag.
Ja. Das ist eine schöne Sache. Auch dass dass man sich dann so untereinander kennt und so. Cool. Okay, dann Julian, bevor wir den Leuten das Ohr abkauen.
Haben wir das nicht schon?
Haben wir, glaube ich, schon. Ne? Dann wünsche ich allen Zuhörern und dir noch einen schönen Tag.
Ja, danke, ebenso.
Bis dann, ne? Tschüss.
Jo, ciao.